Ja, vielen Dank, Ernst Klee, für den eindrücklichen Vortrag. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder Anmerkungen zu dem Vortrag, wird Herr Klee mit Ihnen gerne weiter diskutieren.
Ich habe eine Frage. Und zwar, Sie haben jetzt sozusagen über so diese ja, großen bekannten Täter geredet. Und meine Frage ist jetzt, wie hat sich das in der deutschen Bevölkerung, also sozusagen in der sogenannten Normalbevölkerung, verhalten? Wie haben die dieses Euthanasieprogramm mitgetragen? Also man hat ja vor allem so die jüngere Antisemitismusforschung hat ja gezeigt, dass so Antisemitismus halt vor allem auch eben die ganz normale deutsche Bevölkerung das mitgetragen hat. Und meine Frage ist jetzt halt, wie hat sich das in Sachen Euthanasie verhalten? Wie waren da die Meinungen? Und es ist ja auch so, dass dieses Euthanasieprogramm mal zeitweise meines Wissens nach gestoppt wurde oder auch zumindest unter der Hand. Und da wird dann häufig, oder halt habe ich mal gelesen, dass also sozusagen wegen angeblicher Widerstände in der deutschen Bevölkerung. Und ich habe neulich noch mal eine andere Erklärung gehört, die gesagt hat, dass es aber eigentlich daran liegt, dass die Leute, die die Gaskammern in den Psychiatrien eingerichtet haben, dann schlichtweg zu einem bestimmten Zeitpunkt halt einfach in den Osten verlegt wurden und da halt die Vernichtungslager aufgebaut haben. Also wie ist das jetzt einzuschätzen? Gab es tatsächlich Widerstände in der deutschen Bevölkerung oder war das eigentlich weitestgehend Konsens, dass minderwertiges Leben vernichtet werden muss?
Das ist einfach zu beantworten. Hitler hat, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur populistische Maßnahmen durchgeführt, die zu Antisemitismus war weit verbreitet, ist klar. Bei der Euthanasie ist es anders. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil Sterilisierung und Euthanasie zusammen hat einen so großen Personenkreis erfasst. Der Personenkreis wurde auch noch immer ausgeweitet, dass letztlich jede Familie davon wurde oder worden wäre. Es wurden ja erfasst, auch Kinder und Jugendliche, die in der Fürsorgeerziehung waren, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Es wurden Homosexuelle auch innerhalb der Rahmen der Euthanasie erfasst, sozial Auffällige. In jeder Familie ist jemand behindert oder psychisch krank oder straffällig geworden oder säuft. Also es hätte nicht. Deswegen ist die Euthanasie aus einem ganz einfach erklärbaren Grunde nun wirklich nicht populär gewesen. Also zum Ablauf der Euthanasie ist noch aber was dringend zu sagen. Es geschieht mit Beginn des Nationalsozialismus in der Psychiatrie nichts, aber auch was nicht vom Fach selber oder von anderen Fürsorgeerziehern, Theologen, wie auch immer, schon gefordert worden wäre. Die Sterilisierung ist weite Jahrzehnte vorher schon gefordert worden und die Tötung auch. Deshalb war auch niemand überrascht, als es 1940 die ersten Morde in den Gaskammern gegeben hat. Man hatte das regelrecht herbeigeschrieben. Es gibt am 20. Oktober 1941 einen Stopp der Vergasungen von Behinderten und psychisch Kranken durch Hitler persönlich. Und man weiß, dass zum Beispiel das Personal in der Vergasungsanstalt Hadamar von diesem Stoppbefehl überrascht wird. Man weiß also erstmal nicht, was macht man mit dem Personal. Also auch die Euthanasiezentrale ist davon überrascht. Hatte noch nicht aufhören wollen. Es hat, denke ich, Gründe, das hatte sich so herumgesprochen. Es war inzwischen der Überfall, hatte inzwischen der Überfall auf Russland stattgefunden. Man hatte Angst in der Bevölkerung, dass schwer verwundete Soldaten auch getötet werden und eine Armee, die gehen muss, dass die Schwerverletzten umgebracht werden, die kämpft nicht so gut. Also das ist nach meiner Meinung die Begründung des Stopps. Und dann ist was Hochinteressantes. Es gibt einige Anstalten, die werden weiterhin von der Euthanasiezentrale in Berlin geführt, auch was Personal angeht, zum Töten. nach diesem Vergasungsstopp. Und die morden nun mit Tabletten und mit Hunger weiter. Wir stehen vor der Tatsache, dass bei Kriegsende die deutsche Psychiatrie leergemordet ist durch Medikamente und Hunger. Das heißt, es haben Anstalten mitgemacht, die überhaupt nicht vorgesehen waren. Ja? Und dann kommt etwas noch hinzu, das haben Mitarbeiter der Bonhoeffer Klinik hier in Berlin, finde ich, musterhaft für ihre eigene Klinik. Sie haben herausgefunden, dass nach der sogenannten Befreiung, in dem Jahr danach, da kommen nur Patienten, die neu aufgenommen werden. Vielfach sind es gar keine Psychiatriepatienten, sondern Flüchtlinge, also Leute auf der Flucht. Und nach der Befreiung werden hier in Berlin-Wittenau mehr Menschen umgebracht als in der Nazizeit. Und wenn man das einmal gehört hat und dann weiter fragt und forscht, wird man feststellen, dass das für zahlreiche Anstalten zutrifft, dass die Sterberate nach der Befreiung noch bei 50% oder so liegt. Und es gibt viele Einrichtungen, die haben zwischen 1945 und 50 oder 49 praktisch gar keine Unterlagen. Also, weil wir müssen begreifen, dass die Ermordung Behinderter und psychisch Kranker, da wurde ja niemand zu gezwungen, kein Arzt wurde dazu gezwungen, sondern der Nationalsozialismus ermöglichte den Leuten das zu tun, was sie schon immer gefordert hatten. Das ist genau so rum, muss man sagen. Noch ein Wort mit dem Verlieren. Die Euthanasie ist also in der Methode, das heißt also man sagt den Opfern, sie werden also nackt ausgezogen, fotografiert und so weiter, und man sagt ihnen, es geht zum Duschen, dann werden sie in einer als Duschkammer getarnten Gaskammer ermordet. Dieses Verfahren, nur fabrikmäßig erweitert, ist das, was in den Judenvernichtungslagern Belzec, Treblinka und Sobibor vorgenommen wird, die Auspuffgase von Motoren nimmt. Und das Personal dieser Lager ist auch identisch mit dem Personal aus der Euthanasie. Also dieser Teil der Judenvernichtung ist bei der Euthanasie abgeschaut und ist auch personell absolut Kontinuität.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zur Verdrängungsgeschichte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch zu Ihrer Einschätzung des Generalplan Ost. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft war ja seit 1940 in Steglitz ansässig, in der Grunewaldstraße 35, und hat großzügig finanziert das Dahlemer SS-Planungsamt, Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums. Und da wurden also Oktober 1942 dann 30,7 Millionen Menschen als rassisch unerwünscht und nicht eindeutungsfähig festgestellt. Das war ja eng verbunden dann mit dem Agrarinstitut der Berliner Universität, die Zwangsarbeit projektiert hatten, ganz konkret auch 8 Milliarden Stunden. Was denken Sie, wann wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft den Generalplan aus direkt?
Ich bin nicht die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ich kann nur sagen, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft gezwungen ist, ihre Vergangenheit nun zum dritten Mal aufarbeiten zu lassen. Sie haben es nämlich zweimal schon gemacht und das letzte Mal vor 2 Jahren und haben immer gefunden, dass sie eigentlich im Dritten Reich gar nicht existieren. Ja, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat, das ist jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, aber jedenfalls was den Medizinbereich angeht, den kann ich am besten beurteilen, da habe ich auch sehr viele Akten selber gelesen. Sie haben alle Projekte der Rassenhygiene, also auch der rassischen Verfolgung von Menschen und von KZ-Versuchen finanziert und zuletzt auch die Versuche von Mengele in Auschwitz finanziert. Man hat aber, um die Vergangenheit etwas schöner zu gestalten, einen Teil der Akten nach 1945 vielleicht auch schon etwas vorher verschwinden lassen. Es gibt einen Vorgang von Ferdinand Sauerbruch, das war ja, er war ja nicht nur der große Chirurg, als den ich ihn anhabe, sondern er war gleichzeitig der Fachspartenleiter Medizin der deutschen Forschungsgemeinschaft und hat diese Projekte bewilligt. Und wie ich der Akte Sauerbruch entnehmen konnte, hat er 1947 sich einige Akten geben lassen, von seinem Fahrer abholen lassen, und zwar mit der Begründung, er brauche diese Akten für Aussagen im Nürnberger Ärzteprozess. Diese Akten sind zum Beispiel komplett verschwunden. Und ich war sehr interessiert zum Beispiel an der DFG-Akte Rüdin, von dem ich erzählt habe, weil Rüdin auch in die Höhenversuche der Luftwaffe im KZ Dachau daran beteiligt ist und weil ich mir erhoffte, dort auch weitere Namen zu finden. Also die Gehirnforschung hat also profitiert. Nur von dieser Akte Rüdin gibt es nur noch den Deckel. Alles andere ist weg. Das ist natürlich auch eine Form der Vergangenheitsbewältigung, eine sehr beliebte. In Berlin-Ost sind nach dem Kriege Akten gefunden worden, wichtige Akten von Rinis, das war einer der führenden Psychiater. Und den hat der Kollege Ost die Akten weggeschmissen, verbrannt, nicht weggeschmissen, weil doch jetzt so viel über deutsche Wissenschaftler gestänkert wird. Es gibt im Moment, die Frage habe ich schon nicht zu Ende beantwortet, im Moment gibt es wieder eine Kommission, die die Vergangenheit der deutschen Forschung neu aufzuarbeiten beginnt. Müsste das dazugehören, ja.
Ja. Nochmal eine Frage nach dem Widerstand auf heute bezogen. Also wenn Sie sagen, dass irgendwann so eine Angst da war, dass man irgendwann selber betroffen wird oder auch irgendwelche Familienmitglieder, wie eine Euthanasie-Diskussion geführt wird und auch in etlichen Ländern in bestimmten Formen praktiziert wird und auch sich dort ja sehen lässt, dass der Personenkreis immer weiter ausgeweitet wird, dass da nicht dann auch so eine Angst greift oder meines Wissens nach zumindest nicht, sondern das tatsächlich immer weitergeht. Also wie erklären Sie sich das?
Also ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber ich bin ja nicht hier, um mich beliebt zu machen. Ich würde da das, was vor 1945 oder noch unmittelbar danach geschehen ist, das heißt die serielle Ermordung von Menschen würde ich, um Gottes Willen, nicht mit der Euthanasie-Diskussion in Holland oder so in Parallele setzen. Man soll bitte nur das vergleichen, was vergleichbar ist. Es ist, man macht es gerne, es ist etwas anderes. Es ging um die massenhafte Ermordung hier von Menschen, die weder Sie noch Ihre Angehörigen irgendwann darum gebeten haben. Und ich habe das sehr aufgepasst. Die Täter haben sich ganz, ganz schwer getan, überhaupt Familien zu benennen, als Beispiel, die die Erlösung oder die Besitz des behinderten Kindes verlangt hätten. Und ich finde, ein Beispiel ist unglaublich, das für mich persönlich ganz subjektiv sehr eindrucksvoll. Das ist der Dr. Kühnke, dessen Aufgabe es war, in Egelfing-Haar Kinder abzuspritzen, wie das heißt. Und Herr Kühnke hat es auch getan. Und dann hat er selber ein behindertes Kind bekommen und hat, um das auf diese Weise entsorgen zu lassen. Und er hat es nicht getan und er hat aufgehört.
So. Ich hätte jetzt folgende Frage zu stellen. Die Eugenik, also im Dritten Reich, und die Wissenschaftler, Mengele, die ja zum Teil mittels Geheimdienste oder Kies nach Südamerika gegangen sind. Und zwar diese Philosophie, die ist ja, da ich Psychiatrie betroffener bin, auch aus politischen und sonstigen Gründen, also da viel mich mit der Thematik beschäftigt habe, dass doch die Philosophie auch in den USA, also erst in Jahren weltweit, so die Psychiatrie das übernommen hat und erst vielleicht seit 5 oder 10 ein Umdenken stattfindet. Ich weiß nicht, wie Sie dazu Stellung nehmen.
Nein, wir müssen einfach feststellen, ganz nüchtern, nicht nur für die Psychiatrie gilt das, es sind ja dieselben Personen, die weiterhin Forschung betreiben. Und ich finde, den Nürnberger Ärzteprozess beginnt als sehr einleuchtendes Beispiel, weil hier von außen der Versuch gemacht wird, Medizinverbrechen und Medizinverbrecher zu bestrafen. Das ist die eine Fraktion. Und dann gibt es aber eine andere Gruppierung, bei den Amerikanern vor allem, die nicht die Bestrafung dieser Täter interessiert, sondern die Nutzung dessen, was sie bei den Verbrechen herausgefunden haben. Und so werden Luftwaffenmediziner nach Amerika abgeworben. Und man hat damals Angst gehabt, und das auch formuliert, das allzu sehr aufzuarbeiten, was geschehen ist, weil dann das Vertrauen der Bevölkerung in die Forschung gefährdet würde.
Ja, ich komme aus Oldenburg. In der Nähe von Oldenburg am Stadtrand haben wir das Landeskrankenhaus Wehnen, auch bekannt als Heil- und Pflegeanstalt. Und da gab es einen Fall von Vergangenheitsbewältigung, der vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, wie da vorgegangen wird. Also wir haben in Oldenburg den Dr. Ingo Harms, der hat ein Buch geschrieben, Was Mödwis machten. Und während er also dazu recherchiert hat, hat er sich unter anderem als Archivar anstellen lassen, hatte also Zugriff auf die alten Akten. Und während er also so da am Arbeiten war, hat er dann mal erzählt, war gerade auf dem Weg wieder in das Archiv, in den Keller, da wurde er gebeten, doch eine Akte mitzunehmen. Und hat gesagt, klar, das mache ich. Und ja, dann hat er natürlich auch mal einen Blick reingeworfen und da war also ein neues Schreiben. Da hatte nämlich jemand aus Bremen Begehr, diese Akte zu sehen, die betreffen würde, die seine Lieben, die dort zu Tode gekommen sind. Und das neue Schreiben, da stand dann drin, diese Akte gibt es nicht. Und dieses Schreiben war fein säuberlich eingeheftet in die Akte, die es nicht gibt. Ja, wenn ich schon bei Wehnen bin, also es gibt einen Angehörigenkreis dort, die haben inzwischen, denke ich schon, eine hervorragende Arbeit geleistet. Also es wird jetzt demnächst dort wohl eingerichtet, auf Kosten des Landes Niedersachsen, eine Gedenkstätte oder ein Raum. Also die ehemalige Pathologie soll also wieder hergerichtet werden als Gedenkraum. Also da ist schon so ein bisschen was im Gange. Ich durfte vor kurzem teilnehmen an einer Veranstaltung, wo ein bisschen halt Verhältnis damals und heute, also über Koma-Patienten, Euthanasie und so weiter auch gesprochen wurde. Und also die eine Frau, die also dort als Angehörige dann berichtet hatte, dass ihr Bruder 1963 in Wien zu Tode gekommen ist, also als es bereits ein Landeskrankenhaus war, die sprach mit einem, der bei dieser Veranstaltung auch anwesend war. Und nach der Versammlung haben die beiden wohl nochmal miteinander gesprochen und ich dann wenige Minuten später mit dieser Frau. Sie sagte, der Pfleger habe ihr gesagt, ja, wieso haben Sie denn Ihren Bruder überhaupt dahin gebracht? Wieso hat Ihre Familie dann überhaupt das Kind dort im Landeskrankenhaus abgegeben? Wohlgemerkt, der Todesfall war 19. Also ich finde das sehr beeindruckend. Aber mich würde eigentlich auch interessieren, also ich sag mal so, ich finde das ganz wichtig, also es stockt also schon förmlich der Atem, wenn ich das höre mit den Kindern und wie diese Leute umgegangen sind, aber bezogen auf die heutige Zeit, das wäre mir schon wichtig, dass wir da vielleicht einfach nochmal drüber reden könnten, denn also kann man das vergleichen, was heute läuft? Also sicherlich ist eine Frage von Euthanasie nicht zwangsläufig mit dem, was damals gelaufen ist, aber auf der anderen Seite ist also bei mehreren Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit diesem Angehörigenkreis gemacht wurden, gesagt worden, dass es sich heutzutage um eine Ökonomisierung auch des Gesundheitswesens handle. Also die sogenannte Gesundheitsreform wurde da angeführt, aber es gibt auch noch weitere Prozesse, die da eine Rolle spielen. Und ob nicht möglicherweise eben heute Gefahr besteht, was ja hier auch in anderen Veranstaltungen hier und heute jetzt in diesem Raum zu hören ist, dass eben das vielleicht nur eleganter geworden ist, dass es leise ist, aber dass ähnliche Dinge, wie sie damals passiert sind, möglicherweise heute auch tagtäglich passieren, dass es vielleicht sogar im industriellen Maßstab passiert, nur nicht so konzentriert, nicht so offensichtlich. Danke.
Ich denke, man muss sich überlegen, was bedeutet Medizin im Dritten Reich? Das bedeutet, wenn ich das richtig sehe, die absolute Biologisierung des menschlichen und sozialen Lebens, das Zurückführen von Herrschaft oder Unterjochung auf die Macht der Gene. Wer oben ist, ist es deshalb, weil er Erbgut hat, und wer ausgemerzt werden muss, weil er eben das schlechte Erbgut hat. Wer in der Schule was wird, ist es aufgrund seines guten Erbgutes. Es geht so weit, dass man im Dritten Reich brauchte man gar keine Pädagogen mehr, weil was nicht in Genen war, war auch durch Pädagogik nicht zu erzeugen. Also ich gehöre zu denjenigen, die der Gegenbeweis sind. Und ich habe mir immer überlegt, wie ist etwas wiederholbar? Es wird sich nie in derselben Form wiederholen. Und dann stellt man fest, diese Verbrechen, sowohl was die Tötung wie auch die Medizinversuche angeht, gelingen leicht dann, wenn ich einmal die Versuchsobjekte aus der Menschen geniert habe. Das gehört dazu. Das ist das Allererste. Auch die Medizinversuche werden nur an Menschen gemacht, Juden, Polen, Russen, die aus der Menschengemeinschaft hinaus definiert waren, Behinderte, psychisch Kranke auch. Aber es muss eines dazukommen, und zwar, es geschieht immer für ein höheres, wie auch immer, definiert. Also für die Verbesserung des Volkskörpers, das wird heute gar keiner mehr sagen, für eine bessere biologische Zukunft oder sonst etwas. Und dann habe ich, ich will jetzt nur die Struktur, das Gewinnen eine Rolle spielt, ist ja klar. Dann habe ich nur, finde ich, Maßstäbe, um beurteilen zu können, was ist vergleichbar. Und dann kann sich jeder das selber beantworten. Wir sind wieder zum Beispiel soziale Konflikte zu biologisieren. Aber das kann man selber machen.
Ja, ich bin etwas überrascht, dass hier jemand gerade über Wehen gesprochen hat. Ich bin selbst Opfer der Psychiatrie in Wehen gewesen und für kurze Zeit und habe dort in der geschlossenen entsprechenden Einblick bekommen, unter anderem auch bei der dortigen Ärztin. Ich habe ein Gegengutachten eines dort ebenfalls tätigen Psychiaters jetzt vorliegen, der sich bei mir gemeldet hat, der in dieser Psychiatrie ebenfalls in merkwürdiger Form selbst psychiatrisiert worden ist. Sich die Frage, und die eben diese Psychiaterin auch als Nazi oder als nationalsozialistisch bezeichnet. Und für mich stellt sich die Frage, was passiert überhaupt, um solche Situationen in der Psychiatrie zu verändern oder zu verbessern oder dagegen etwas zu unternehmen.
Das sind die Veranstalter dann gefragt. Die arbeiten an der Reformierung der Psychiatrie oder der Abschaffung. Ja, man muss aber vorsichtig sein, ob es alles so leicht geht. Also ich weiß, ich habe mal einen Psychiatriedirektor mit dem Vortrag und der hat dann gesagt, und nun frage ich Sie, Herr Klee, wie stellen Sie sich eine bessere Psychiatrie vor? Ist ja nicht mein Job, ehrlich gesagt, eigentlich. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich achte jeden Psychiater, und ich kenne, die zugeben können, dass sie nicht heilen können und ihre Patienten menschlich behandeln. Das ist meine Antwort. Ja, bitte.
Ja, also es geht ja hier auch um diese neue Ebene, die jetzt mit der Genforschung reingekommen ist. Die nächste Spirale der Vergangenheit in der Gegenwart, wenn man das jetzt mal auf das beziehen will, was wir hier gehört haben. Und ich wollte nur noch hinzufügen, was ich so ein bisschen mitkriege, ich bin Heilpraktikerin und im Rahmen dieser ganzen verschiedenen Auseinandersetzungen, auch wo es um AIDS ging und was da eigentlich geforscht worden ist und dies und jenes, ist ja das rausgekommen, was eigentlich interessant wird. Also die Gelder fließen immer dahin, wo halt diese Lösungen sind, die halt so schön mechanisch diesen alten Geist wieder beleben können, dass man doch irgendwie die Menschenprobleme eben ein für alle Mal so mechanisch lösen könnte. Ne? So diese Vorstellung, die halt vollkommen, wie soll ich sagen, entmenschlicht eigentlich ist, würde ich denken. Ne? Deswegen wird diese Vorstellung, dass diese Genom, also wird ganz viel eigentlich propagandamäßig schon wieder, dass es so ein mechanistisches Sprache ist, die so einfach da zu handhaben und zu lesen ist. Was eben nicht beforscht wird, sind ganz andere Geschichten und davon liest man eben nichts, dass es nämlich auch ganz andere Richtungen gibt, wo man da hinschauen kann, nämlich dass eben die menschlichen oder Wesen haben, bestimmte Katalysatorstoffe zu haben, wo sie die praktisch diese Zusammenhänge aus dem Inneren heraus sich wieder reparieren und sowas alles und oder wurde sie selber damit, also das ist eine ganz andere Forschungsrichtung, von der wir nie was hören, weil die im Zusammenhang damit steht, da müsste man nämlich da forschen, unter welchen Bedingungen geht es den Leuten so gut, dass sie eben wieder gesund werden, ja. Und das ist nämlich das, da wo das Soziale wieder reinkommt, das was ja ausgeblendet wird, jetzt also immer vermehrt in Sicht, die wir jetzt immer mehr kriegen, was eben früher eben auch mehr in Forderung gerückt worden war, auch wissenschaftlich, das, was die soziale Komponente ist davon, warum wir uns gesund oder krank fühlen. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, in dieser Debatte ist natürlich diese ganze Zusammenhang, den Sie herstellen, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite wäre natürlich das, dieses andere Feld können wir natürlich nicht beackern in der Hinsicht, weil es wird immer da geforscht, wo die Gelder hingehen oder wo man dann praktisch die Möglichkeit hat, es mehr eine andere Sprache oder auch einen anderen Blickwinkel reinzubringen. Aber das fand ich auch sehr interessant, also ist auch wichtig zu wissen, weil nämlich in diesen ganzen Feldern, wenn die betrachtet werden, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten und auch da würde man auch andere Sachen rausfinden. Und das ist also schon da, wo wieder das Geld und diese Vorstellung von, man kann alles, dieses machbar und so weiter, es ist dieser selbe Geist. Und deswegen verstehe ich schon, dass irgendwie, dass man dann assoziiert, es kann wieder so weit kommen, aber es wird eine andere Form haben, wie Sie sagen, nicht in derselben alten Form. Und da ist vielleicht die Überlegung wert, also dass man sich darüber auch Gedanken macht, was kann man da machen oder wie kann man da irgendwie weiter denken?
Gut, danke. Das war das letzte Wort. Gut, okay, dann vielen Dank. Ja. Es erleichtert uns allen das.
Ja, so einen kleinen Aspekt wollte ich ganz gerne nochmal ansprechen. Ich komme aus Nürnberg. Und zwar den Ursprung von diesen ganzen Diagnosen und Diskriminierung und Diffamierung, was so den menschlichen Geist, seinen Körper, seine Gefühle anbelangt. Der Ursprung ist doch genau wie das Leben, ist doch irgendwo bei den Menschen, der auf die Welt kommt. Also ich denke mal, was man heute so als Kind definiert. Allzu lange her, dass man von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen spricht, das nur ganz nebenbei. Aber irgendwann kam halt der Brain und es hat sich eine neue Klasse ergeben, zum Beispiel Kita-Pädagogen, die haben dann auf dieser Erfindung des Kindes und auf der Erfindung des Jugendlichen und Erwachsenen haben sie eine ganze herrschende Kaste gebildet. Die Psychiater haben dann auch noch ihren Senf dazugegeben. Ich meine, da fängt es doch irgendwie an, dass man in diesem Rassismus, der ist im Grunde ein Rassismus, dieser Altersrassismus sozusagen, gibt es ja in Deutschland nicht das Wort, die Diskriminierung eines Menschen aufgrund seines Alters, ihm bestimmte Fähigkeiten zu oder abzusprechen, diese ganze Einschätzung von Menschen, die als minderwertig oder minderjährig gelten, ist das nicht auch ein Ursprung dafür, dass sich die eine Rasse über die andere erhebt und dann eben Worte und Berufssparten erfindet, um die Leute eben in Schach zu halten? und an den eigenen Kopf fassen, was eigentlich in den letzten 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen gelaufen ist. Ich bin der Meinung, dass es ganz schräg auch in den kritischen Bewegungen gelaufen ist, was die Wahrnehmung von den Bedürfnissen von jungen Menschen überhaupt anbelangt. Also da wären Ausbildung, Lernen, Schule, dieser ganze Lebensplan, ich will jetzt mal gar nicht dieses Reizwort Gefühl erwähnen, da ist natürlich das Schlimmste, sind die schlimmsten Dinge gelaufen, ja, die Fähigkeit, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erleben, ist kaputt gemacht worden. Es ist eine riesen Kampagne geführt worden über die bösen Gefühle, die von nicht altersmäßig gerechten Menschen, jüngeren Menschen zugefügt werden. Es ist nie differenziert worden, was an Menschen nicht befriedigt werden darf. Und ich finde, wir sollten sehr vorsichtig sein, überhaupt in unserer Arbeit Kinder und Jugendliche zu diskriminieren. Wir sollten mal das Thema jetzt mal an die Öffentlichkeit bringen, weil das meiner Meinung nach eine Grundlage ist.
Okay, aber das glaube ich ehrlich.
Die Rechte der Kinder eine Grundlage ist,
wie der Rest des Saales
für davon das, geht. Worüber Sie hier diskutieren.
Das war nicht das
ich
Thema.
Ich werde unterbrochen vom Kleeblatt.
Vielen Dank, Ernst Klee, noch einmal. Ich kündige Ihnen nun an, es geht hier in diesem Raum um 16 Uhr weiter. Und zwar